Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Und wir setzen unsere Untersuchung weiter mit dem Text Der Zugang zur Non-Dualität, dem 9. Kapitel des Vimalakirti-Sutra. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind wir jetzt bei folgendem Absatz. Der Bodhisattva Simhamati sagte: Zwischen verunreinigtem Handeln und nicht verunreinigtem Handeln zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Wenn jemand die Gleichheit von verunreinigtem und nicht verunreinigtem Handeln realisiert, gibt es keine verunreinigenden Handlungen mehr. Das ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Das ist auch irgendwie sehr komprimiert. Der Einstieg in diesen Ansatz ist die Ethik. Und die Ethik unterscheidet zwischen heilsamen Handeln und unheilsamen Handeln. Heilsames Handeln führt zu heilsamen Folgen. Unheilsames Handeln führt zu unheilsamen Folgen. Einfachstes Beispiel: momentan unser Klima, indem wir CO2 jede Menge in die Luft jagen, die Ölindustrie stärken, fördern, das Gas fördern, also die ganzen fossilen Energieträger, dann hat das unmittelbare Auswirkungen, zumindest nicht unmittelbare, aber mittelbare Auswirkungen auf unser Klima, und das hat Auswirkungen auf unser Gesamtkosmos bzw. unsere Erde. Und die Folgen können wir momentan eigentlich schon an vielen Weltgegenden sehen. Also die Gletscher schmelzen weg, Unwetterhäufigkeit nimmt zu, die Überschwemmungen nehmen zu. Ja, also und trotzdem gibt es offensichtlich starke Kräfte, die gegen diese Einsicht agieren. Also in einem Titel wurden die mit den amerikanischen und saudischen Ölbaronen, Gasbaronen und Kohlebaronen benannt. Die schauen, dass halt sie ihre Sachen noch weiter machen können. Unabhängig, ob das zum Wohle der Menschheit führt oder nicht, sondern da geht es offensichtlich nur um die Gier. Und auch hier sehen wir diese Verknüpfungen von heilsamen Handeln führt zu heilsamen Folgen und unheilsamen Handeln führt zu unheilsamen Folgen, zum Beispiel die Korruption. Und ja, also ich will nicht wissen, wie viele Leute da auf diesem Klimagipfel geschmiert wurden, damit sie die richtigen, zumindest aus Sicht der Ölmultis, die richtigen Entscheidungen treffen. Aber zurück zu unserer Praxis, das heißt, die Basis ist die Ethik. Und der Kreislauf, in dem wir uns befinden, oder der so beschrieben wird, nennt sich Kreislauf des Leidens. Und dieser Kreislauf funktioniert auf Basis der Ethik, also auf Basis dieses Gesetzes von Ursache und Wirkung. Und je nach unserem Handeln befinden wir uns in einem der entsprechenden 6 verschiedenen Zuständen. Also Höllenbereich, Menschenbereich, Götterbereich, Tierbereich, streitbare Gottheitenbereich, also wo auch immer, hungrige Geister. Und die nächste Handlung verursacht dann sozusagen wieder den nächsten Zustand. Und so wandern wir unaufhörlich in diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen oder Stufen, ja, Ebenen eher oder Aspekten. Das Ziel des Buddhismus besteht nun darin, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Das heißt, frei zu werden von den Antrieben, die hinter diesen heilsamen und unheilsamen Handlungen stehen. Und die Antriebe von unheilsamen Handlungen sind Gier, Hass und Verblendung. Und gleichzeitig gibt es aber auch Antriebe für positive Zustände, für heilsames Handeln. Also das kann sein Anerkennung, das kann sein Freundlichkeit, das kann sein Mitgefühl. Und hier ist der Unterschied der, dass wenn wir aus unserer egozentrischen Haltung mitfühlend anderen Menschen gegenüber sind oder freundlich gegenüber anderen Menschen, dann hat das zwar positive Auswirkungen auf unsere Zukunft, auf unseren Umgang, auf unsere Umwelt, aber wir sind immer noch in dieser egozentrischen Perspektive gefangen und sobald wir nicht mehr so positiv handeln, ändern sich auch wieder die Folgen. Das heißt, das ist zwar der Einstieg in diesen Ansatz, aber es ist nicht das Ende des Ansatzes. Das heißt, die Ethik hat eigentlich im Buddhismus die Funktion, dass man ein gutes Umfeld kreiert, um gut praktizieren zu können. Aber sie ist nicht Selbstzweck. Das heißt, wenn ich mit meiner Umwelt einigermaßen in Frieden lebe, dann habe ich den Freiraum, Meditation zu praktizieren und wirklich meinen eigenen Geist zu erforschen und herauszufinden, dass es offensichtlich gar nicht diese Idee eines abgeschnittenen Daseins gibt, sprich, dass es nicht dieses Ego gibt, dass es eine Fiktion unseres Geistes ist, dass viele Handlungen, wo ich mir erwarte, dass die zu innerem Frieden führen, offensichtlich nicht zu innerem Frieden führen, sondern wo ganz anders hin. Also das heißt, die Meditation und die Umsetzung der Einsichten aus der Meditation ist, sage ich mal, die Hauptpraxis unseres Ansatzes. Und darauf bezieht sich dann dieser Aspekt der Non-Dualität. Das heißt, wir leben eigentlich in zwei Welten gleichzeitig. Also die eine Welt ist die relative Welt, die karmisch bedingte Welt, das, wo alle Menschen drin leben und wo es sozusagen die Idee ist, klug zu handeln, damit einigermaßen die Welt in Frieden ist. Und dann gibt es aber den zweiten Aspekt, sozusagen aus der Dynamik des inneren Getriebenseins, des inneren Eingeengtseins auszusteigen. Und das ist dann der Aspekt der Gelassenheit oder der Aspekt der Präsenz, das heißt, oder der Aspekt des Einsseins mit allen Dingen. Und wenn ich diese Ebene in mir realisiere, dann gehe ich mit der relativen Welt oder relativen Sichtweise lockerer um, müsste man eigentlich sagen. Das heißt, wir haben alle in uns Tendenzen, Dinge manipulieren zu wollen. Besonders mit Kindern, glaube ich, kriegen wir viel unserer eigenen Tendenzen mit. Und ich glaube, es ist, das war zumindest meine Einsicht, man kann ein heilsames Umfeld kreieren, man kann Anregungen den Kindern gegenüber machen, aber ab einem bestimmten Punkt merkt man, die Kleinen haben so ihren eigenen Willen. Und das erinnert mich an ein Beispiel von Laura. Sie betreut gerade, also sie hat eine, keine Ahnung, also die Tochter ihrer Nichte, die ist 2, und also von einer Freundin, die hat auch ein Kind, und sie betreut die, besucht sie immer wieder. Und dann hat sie ganz interessiert, also interessant, also fand ich spannend erzählt, dass diese beiden Kids vollkommen unterschiedlich sind. also mit 1,5 oder 2 Jahren. Das heißt, die eine fährt total darauf ab, vorgelesen zu bekommen, kann stundenlang zuhören und die andere hat da überhaupt keinen Zugang dazu. Und das zeigt wahrscheinlich ein bisschen, dass Kinder schon geprägt auch auf die Welt kommen, also mit bestimmten Temperamenten, sagt man in der Psychologie. Und dann kommen natürlich die ganzen Erlebnisse dazu, sprich die biografischen Aspekte, die so einen kleinen Menschen dann auch schon prägen. Und ich glaube, als Eltern merkt man sehr schnell, dass man Dinge zwar leben kann und viel lernen die Kinder aus der Nachahmung, aber man hat nicht die Kleinen so vollkommen unter Kontrolle, so wie man sich das manchmal wünscht. Und je älter die Kinder werden, desto mehr entwickeln sie ihr eigenes Dasein vielleicht. Und ich glaube, für die Eltern ist dann das Interessante, dass man muss dann immer mehr loslassen von den eigenen Vorstellungen, wie, was das Kind alles machen sollte, was es vielleicht nicht machen sollte. Und ich glaube, man muss hoffen, dass man in dieser frühen Zeit eine gute Basis gebaut hat, sodass die Kleinen, wenn sie größer werden, einfach eine gute Basis haben, um mit diesem ganzen Irrsinn unserer Welt konstruktiv umgehen zu können. Und das ist besonders dann in der Pubertät, das hat ja so den Stichwort Ablösung. Und dieser Prozess passiert auf 2 Ebenen. Auf der einen Ebene, dass sich die Kinder von den Eltern ablösen, dass sie eher Peer-Group-orientiert sind, mit Gleichaltrigen unterwegs sind, einfach die weitere Welt erforschen, ausprobieren. Das hat aber auch für die Eltern den Aspekt des Loslassens, also der Ablösung. Das heißt, auch das Kind gehen zu lassen und seine eigenen Erfahrungen im Leben machen zu können. Und das ist manchmal für Eltern, kommt mir vor, eine größere Herausforderung als für die Kinder. Also, und auch da glaube ich, ist dieses Thema Kontrolle abgeben wesentlich. Das heißt, dieses Thema Kontrolle abgeben ist im Kleinen, also im familiären Bereich, wichtig. Aber das Thema ist auch im größeren Bereich, glaube ich, wichtig, sich immer wieder klar zu machen, offensichtlich haben wir nicht das Gesamtgeschehen unter Kontrolle. Wir können zwar unseren kleinen Beitrag leisten, indem wir schauen, wo können wir Strom sparen, wo können wir ökologisch agieren, wo können wir gesundes Essen einkaufen und diese Dinge und hoffen, dass das so in unserem kleinen Rahmen ausströmt oder also Vorbildfunktion hat und dass das dann andere Leute auch machen. Aber wenn wir uns das Weltgeschehen anschauen, sind wir irgendwie auch vielen äußeren Dingen ausgeliefert. Und es gibt ja dieses Gebet oder dieser Sinnspruch, also möge ich die Geduld haben, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht akzeptieren kann. Und das ist eigentlich unsere Praxis der Meditation. Das heißt, die Dinge, die in meinem Geist auftauchen, ist unsere Hauptpraxis, das anzunehmen. Zu lernen, wir können nicht kontrollieren, was in unserem Geist auftaucht. Aber wir müssen auch nicht jedem Impuls Folge leisten. Wir müssen uns nicht von jedem Impuls irre machen zu lassen, weil wir ja üben, jedes Phänomen, was in unserem Geist auftaucht, als einfach auftauchendes Phänomen wahrzunehmen und dann zu entscheiden, wie gehe ich damit um. Das heißt, wir versuchen diesen Automatismus, da taucht irgendein Gedanke auf und der hat mich sofort im Griff, diesen Automatismus versuchen wir durch unsere Sitzpraxis zu unterbrechen. Das heißt, wir üben, trotz dieser ganzen Dinge, die in unserem Kopf passieren, gelassen zu bleiben und wieder klar zu entscheiden, was übernehme ich von dem, was da auftaucht und was lasse ich einfach weiterziehen. Und ich denke, im größeren Kontext ist genau das Gleiche. Das heißt, wir nehmen die Welt so wahr mit ihrem ganzen Irrsinn und schauen uns an, was können wir daran verändern? Und das ist der zweite Satz ja von diesem Gedicht. Also möge ich die Geduld haben, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann oder so ähnlich. Und die Kraft, die Dinge zu ändern. Und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und jetzt genau und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Und ich denke, diese Idee oder dieses Gedicht passt auf unsere Praxis, passt aber auch auf unseren größeren Lebenskontext. Und ich glaube, das ist die tägliche Herausforderung, da immer wieder einerseits in unserem Schwerpunkt zu sein, damit wir wahrnehmen können, was können wir von den Dingen ändern? Kann ich das ändern? Und wenn ich es nicht ändern kann, dann sage ich jetzt mal, muss ich es akzeptieren. Und wir üben aber genau die Praxis des Gelassenseins, ist nichts anderes als Offenheit und Akzeptanz. Und, das ist mir wichtig, und natürlich zu schauen, kann ich was ändern oder kann ich nichts ändern. Und wenn man was ändern kann, dass man dann die Dinge auch ändert. Das gehört zusammen. Also Gelassenheit bedeutet nicht nur, einfach nur da zu sitzen und alles zu akzeptieren und dann nichts zu tun, sondern Gelassenheit bedeutet, wahrzunehmen, was da ist, das zu akzeptieren und dann zu schauen, kann ich da was ändern oder kann ich es nicht ändern? Das gehört, glaube ich, zusammen. Und wir erleben wahrscheinlich momentan eine Phase, wo wir viele Dinge wahrnehmen, die zumindest mir vollkommen absurd vorkommen, vollkommen irrsinnig. Und trotzdem, dass ich das Gefühl habe, ich kann das auch nicht wirklich im großen Maßstab irgendwie ändern. Sei das der Ukraine-Krieg, sei das die Klimakatastrophe, was auch immer da. Und das ist, glaube ich, und das kann sehr schnell kippen in ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und ich denke, ein Aspekt ist natürlich Hilflosigkeit. Aber der andere Aspekt ist, einfach zu sehen, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe. Und die Idee des Buddhismus, und das finde ich manchmal auch hilfreich, oder ja, das bestätigt mich zumindest in meiner Sichtweise, ist, dass Samsara unabhängig von uns existiert. Und wir das Gesamt-Samsara, also dass offensichtlich die Masse der Leute getrieben ist von Gier, Hass und Verblendung, dass wir das nicht ändern können. Aber wir können für uns persönlich einen Ausstieg finden aus diesem Getriebensein durch die Geistesgifte. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft des Buddhismus. Das heißt, wir können nicht die ganze Welt retten. Und diesen Anspruch aufzugeben, hat auch etwas Befreiendes, weil die erste edle Wahrheit sagt ja gerade, dass Leiden da ist. Egal wann ich geboren bin, es gibt immer Leid um uns herum. Und wir können aber lernen, konstruktiv mit diesem Leid umzugehen. Aber wir werden dadurch nicht das gesamte Leid aufheben. Also auch hier wieder die Idee, Kontrolle aufzugeben oder gar nicht mehr den Anspruch zu haben, alles kontrollieren zu müssen. Das heißt auch hier im kleinen Rahmen schauen, was können wir ändern und die Dinge ändern. Und den großen Rahmen muss man erstmal so offensichtlich akzeptieren. Und das ist so ein bisschen hier diese Dualität zwischen einerseits dem relativem Handeln, was hier in dem Absatz beschrieben wird mit verunreinigtem Handeln und nicht verunreinigendem Handeln, also heilsamen Handeln und nicht heilsamen Handeln. Das ist die relative Ebene oder hier dualistisches Denken wird das genannt. Und dass es sozusagen die andere Perspektive ist, dass beides zwei Aspekte der gleichen Medaille sind. Das heißt, dass es zusammengehört und dass, wenn ich das verstehe, dass dann aus absoluter Sichtweise sich diese relativen Unterscheidungen aufheben. Und dann kann man sagen, ja, eigentlich gibt es kein heilsames Handeln und kein unheilsames Handeln. Das ist aber auf einer sehr, finde ich, abstrakten Ebene. Oder man geht zurück auf die Meditationspraxis und dann beschreibt das eigentlich den Zustand, wo wir einfach nur präsent sind, nur im Augenblick sind. Und wenn wir 100% im Augenblick sind, gibt es kein Gut, kein Böse, keine Zukunft, keine Vergangenheit, sondern dann gibt es nur Präsenz. Also zwei Möglichkeiten, diesen Text zu interpretieren. Ja. Ich bevorzuge die Meditationsperspektive, dass eigentlich dieser Aspekt der Non-Dualität immer unseren Zustand während der Meditation beschreiben. Das heißt, wenn wir wirklich in einem Zustand der Präsenz sind, der inneren Zentriertheit, der Gelassenheit und aus diesem Zustand heraus Alltag managen. Und sei das Familie, sei das Umgang mit uns selbst, sei das mit unseren, in unserer Gesellschaft oder auf der Weltebene, zum Beispiel Klima, zum Beispiel Ukraine-Krieg.